Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Raphael Gierngen. Viel Spaß!
Wirtschaft ist kein Selbstläufer. Und Unternehmen, Arbeitnehmer sowie Politik müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen, um diese Krise zu bewältigen. Ich kann das nicht einfach abadressieren, ja, und kann sagen, das macht jetzt ein anderer. Die Debatte um die wirtschaftliche Situation unseres Landes, egal in welcher Region in Deutschland, ist an den Familientisch rangekommen, ist in den Vereinen, ist in den Firmen angekommen. Und die Menschen haben Angst und Sorge, zu Recht. Das heißt jetzt, eigentlich wissen wir alle Bescheid. Du liest ja jeden Tag, dass irgendwo ein altes Unternehmen, ein mittelaltes Unternehmen seine Türen schließen muss. Und ich verstehe die Leute natürlich, die dann irgendwo in einer Region wohnen und sagen, was mache ich denn jetzt? Aber wir alle anderen, wir haben die Möglichkeit, jetzt daran zu arbeiten. Und wieso führen wir nicht die Debatte und sagen, ey, dieses 2025 arbeite ich 5 Stunden jede Woche extra und will dafür keinen Cent.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich begrüße euch nicht nur hier zu diesem Podcast, sondern auch nochmal offiziell im neuen Jahr 2025. Und wir starten heute mit einem echten Paukenschlag. Raphael Gierngen ist wieder bei mir. Er ist ein Stammgast mittlerweile. Ich freue mich sehr, dass er sich wieder die Zeit genommen hat. Rafa ist Trend-Scout bei der Design-Company Vitra. Er kümmert sich um die Zukunft der Arbeit, bereist die Welt, spricht mit Unternehmen, Universitäten und Startups, zieht sich jeden Tag hunderte Artikel rein, also fast, und bringt heute all das, was er auch in den letzten Monaten erfahren und erlebt hat, mit in diesen Podcast. Wir haben auch in den letzten Jahren schon am Anfang des Jahres einen Forecast gemacht und schauen auch heute wieder in die aktuellen Trends, die uns in 2025 beschäftigen werden. Im Vordergrund steht natürlich die Frage, wie wir in Deutschland aus der Krise herauskommen. Wir werden auch die einzelnen Pfade besprechen, die wir jetzt sehen. Wir haben 5 große Annahmen, die wir in diesem Podcast besprechen wollen, uns vorab zurechtgelegt. Wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß und Inspiration und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Raphael Gierngen wieder da ist zum Start dieses Jahres 2025.
Servus und hallo aus Bayern und das ist wirklich das Erste, was ihr in 2025 von mir hört.
Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass wir wieder gemeinsam starten können.
Ja, und das ist, glaube ich, jetzt das dritte Mal in Folge. 23, 24, 25.
Ja, wir gucken in die Zukunft. Das ist ja ohnehin das, was ein Stück weit auch dein Job ist, oder?
Ja, und by the way, liebe Zuhörer, der wunderbare Gabriel hat mir vorhin gesagt, dass der Neujahrspodcast jeweils der beste, also der Podcast war mit den meisten Zuhörern in dem jeweiligen Jahr. Und das ist unser Ansporn natürlich heute auch.
Ja, die Leute sind gespannt, sind neugierig. Das finden wir gut, denn Neugier ist eine der zentralen Kompetenzen, über die wir hier auch viel sprechen. Wir gucken am Anfang vielleicht nochmal so ein bisschen auch zurück, ohne dass wir jetzt einen großen Retro-Podcast machen. Aber 2024 ist natürlich auch viel passiert, worauf wir aufbauen wollen. Und wenn wir heute in 2025 so ein bisschen reinschauen, dann verbindet sich das natürlich mit vielem, was passiert ist. Ich hoffe, du bist gut reingekommen ins neue Jahr.
Ja, ich habe seit, jetzt muss ich überlegen, 6 Wochen bin ich ja etwas gehandicapt, hatte ja am Hof einen Unfall. Nichts Schlimmes, nur das Wadenbein. Aber das bedeutet, man hat dann nur noch ein Bein und bewegt sich dann mit Krücken oder mit einem Rolli fort. Ich wohne auch jetzt schon in der 6. Woche im Erdgeschoss bei uns. Insofern war es beschaulich. Ja, aber ich möchte mich nicht beklagen. Alles gut. Auch das hat mich mal von der Bahn genommen und ich hatte viel mehr Zeit zum Nachdenken als jemals zuvor.
Wir geben natürlich auch denen, die dich nicht kennen, noch die Chance, dich kennenzulernen. Jetzt hast du schon einige Male meiner mittleren Tochter Mathilda erklärt, wer du bist, was du tust. Deswegen sparen wir uns das vielleicht heute. Vielleicht magst du denjenigen, die heute neu mit am Start sind, mal erklären, wer du bist und was du tust.
Ja, hallo. Meinen Namen habt ihr ja schon, Raphael oder Rafa. Ich arbeite jetzt schon im 10. Jahr oder jetzt bin ich im 11. Jahr bei der Firma Vitra. Das ist ein Schweizer Familienunternehmen. Wir sind eine Design Company. Ihr kennt euch vielleicht, uns vielleicht von den wunderbaren Stühlen, vom Vitra Design Museum, vom Campus, vom Loungechair oder wenn ihr am Flughafen irgendwo auf der Welt auf einer Bank von uns sitzt. Und dort ist meine Aufgabe zu verstehen, wie arbeiten wir wohl in der Zukunft, also das heißt Trendscout, Zukunft der Arbeit. Und allein, wenn man das schon hört, kann man sich vorstellen, dass ich jetzt Konjunktur habe.
Denn die Arbeitswelt ist im Umbruch, im Wandel. Einiges hat sich erübrigt, anderes entsteht gerade neu. Starten wir doch mal bei 2024. Du bist ja, das gehört auch zu deinem Job, immer viel unterwegs. Hast auch im letzten Jahr so einige Reisen angestellt. Vielleicht magst du uns noch mal so ein, zwei Dinge mitgeben, was du da erlebt hast und was dich vielleicht auch bewegt hat.
Okay, ja, vielleicht so zwei Kontraste. Zum einen Saudi-Arabien und zum anderen Japan. Ich war im Mai mit einer Delegationsreise vom Fraunhofer-Institut und mit deutschen Unternehmen, alle Investitionsgüter aus dem Bauumfeld, haben wir Saudi-Arabien besucht mit der Zielsetzung, das Land besser zu verstehen und die möglichen Potenziale für die deutsche Wirtschaft. NEOM ist ja in aller Munde. NEOM ist ja nicht nur ein Projekt allein, sondern NEOM sind 5 Großprojekte in einer Region im Nordosten von Saudi-Arabien, die so groß ist wie Belgien. Allein das Land ist riesengroß, fast 4.500 Kilometer lang. Und so konnten wir da eintauchen und haben mit den unterschiedlichen Vertretern von den Ministerien gesprochen, die sehr darum bemüht sind, Unternehmen aus Deutschland dort anzusiedeln. Und was erlebt man dort? Dort erlebt man so echt Leapfrog Innovation. Also man stellt vor, ein Land, was im Prinzip nur eine Ressource hatte über viele Jahre Öl und denen das total bewusst ist, dass das so nicht mehr weitergeht, die mehr oder weniger sehr gefühlt, sehr wahrscheinlich in knapp 1,5 Jahrzehnten umstellen werden auf all die Technologiefelder, die die Welt gerade besetzen will. Ob das KI ist, ob das Robotik ist, ob das erneuerbare Energien sind, ob das Life Science ist, ob das das ganze Thema der Augmented Virtual Reality, ob das New Production ist. Super starker Kontrast. So, das ist das eine. Das andere ist, im November hatte ich eine Learning Journey nach Japan, eine Reise der anderen Art. Dort haben wir nämlich, sind wir in die Geschichte des Landes eingetaucht. Also die Fragestellung war, wie partizipiert das Land oder die Kultur in Japan von diesem großen Gedächtnis der Handwerksmeister, dieser Hand Artisans, wie das heißt. Und wir waren bei den Keramikleuten in Tashimi. Wir haben in Kyoto die besucht, die Kimonos weben. Wir waren bei den, ich sag mal, Weltmeistern des Papiermachens in das Washi-Papier in Mino. Wir haben die Holzbaumeister getroffen. Und da ist einfach mal sehr interessant zu sehen, wie heute dieses große Gedächtnis von Japan mit in der Art und Weise, wie man Dinge betrachtet, angeht, wie man zur Natur steht, zu seinem Gegenüber, wie das heute noch tief in der Gesellschaft verhaftet ist. So, das waren sehr wahrscheinlich so Beispiele mit den größtmöglichen Kontrasten. Klar, und dann war es natürlich in den USA oder in Singapur oder in Taiwan oder natürlich in Europa.
Es hat ja die halbe Weltbevölkerung gewählt in 2024. Man denkt natürlich an die USA, aber auch in vielen anderen Ländern.
Indien, genau.
Ist extrem viel passiert. Dann haben wir natürlich auch noch die technologische Entwicklung, die weiter sehr rasant fortgeschritten ist. Hattest du so ein, zwei Momente letztes Jahr, wo du wirklich gesagt hast, krass, was geht hier ab?
Ja, war schon direkt am Anfang des Jahres. Ich besuche ja immer im Januar die CES in Las Vegas. Leider Gottes findet die diesmal ohne Rafa statt, aber die Truppe ist da, der Flo, der Olli, der Christian. Und was da verrückt war, dass quasi ein Jahr oder 12 Monate nach Eintritt der generativen KI in unser aller Leben unterschiedlichste Anwendungsbeispiele in einem hohen Reifegrad schon vorgestellt wurden. Egal, ob das ein Konsumgüterhersteller ist, wie ein Unternehmen L'Oreal, oder so ein Heavy-Duty-Company wie HD Hyundai, die schwere Baumaschinen arbeiten. Oder ein Siemens, die Kollaboration mit Sony vorgestellt hat zum immersiven Design. Also das hat mich schon sehr überrascht. Das war das eine. Dann, was mich überrascht hat, aber die Geschichte habe ich natürlich schon oft erzählt, wie ich in Mönchengladbach die Arbeiterwohlfahrt besucht haben, anlässlich des 100-jährigen Bestehens, die heute mit 250 Beschäftigten und 250 Ehrenamtlichen, also mit 500 Menschen, komplett in einer agilen Organisation betreibt, ohne Hierarchien, ohne Abteilungen, totaler Mindblower. Also einfach mal googeln, Arbeiterwohlfahrt Mönchengladbach, die haben eine eigene Seite dazu, sensationell. Also wirklich, finde ich, eine Blaupause als ein Beispiel, wie man so Dinge angehen kann. Das dann natürlich ein super starker Kontrast in Südostasien. Ich habe Singapur und Thailand zusammen besucht. Und ich glaube, auch das wäre meine Lernreise wert, dieses so aufgeräumte, so im Positiven kontrollierte, so verlässliche Singapur. Und dann kommst du in Thailand an, was so ganz anders ist, was aber den größtmöglichen Freiraum dir des Denkens lässt. Oder wie Menschen sich halt in einem Kontrastprogramm organisieren. Denn wir haben ja gelernt, die Welt ist ja nicht mehr entweder oder, die ist so wie als auch. Und das war ein wunderbares Beispiel, unmittelbar für so wie als auch. Ja, also nur ein Beispiel, du landest da, der Flughafen ist gebaut von Helmut Jahn, die Tragwerkplanung ist vom Soberg aus Stuttgart, das ist eine Riesenmaschine. Und dann gehst du zu dem Grab-Stand und der Wireless-Code war mit einem Edding auf dem Zettel geschrieben. Ey, weißt du, so fängt das schon an, ja, so. Und ja, er hat trotzdem keinen Abbruch getan.
Wenn du so unterwegs bist in der Welt, was erlebst du in den Gesprächen mit den Menschen dort? Was haben die für ein Bild von Deutschland? Weil wir haben ja ein sehr kritisches in Deutschland. Ja, einige machen Deutschland fast runter, könnte man sagen. Andere halten dagegen und versuchen, die positiven Narrative zu entwickeln. Ne, das ist ja auch nochmal ein Thema, auf das wir heute vielleicht kommen. Mhm. Wie geht's mit der deutschen Wirtschaft eigentlich weiter? Aber wie ist der Blick von außen auf uns?
So, jetzt muss man fairerweise sagen, dass in den Ländern, wo du bist, haben die ja ihre eigenen Herausforderungen, Sorgen, Nöte oder auch Opportunitäten. Aber in dem Moment, wenn man mit also mit Wirtschaftsvertretern spricht, wenn man mit Researchern oder Volkswirten spricht, die haben schon ein wenig eine Sorge, denn also die betrachten das ja von außen, also die betrachten Europa. Europa ist natürlich für die Welt wichtig. Europa auch als ein Paradebeispiel mit den unterschiedlichsten Ländern, wie wunderbar die sich organisiert haben in einem Binnenmarkt, der natürlich nicht der größte der Welt ist, aber in einem doch großen Binnenmarkt. Und Deutschland da als eine zentrale Kraft, als die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und die haben da schon ein Auge drauf, denn angenommen, wir wären dann nicht mehr die Drittgrößte, die Viert- oder die Fünft- oder die Sechstgrößte, dann glauben die, dass das natürlich auch innerhalb von Europa zu so einer tektonischen Verschiebung führt. Und da die Welt ja auf der einen Seite so fragil ist und noch nie so verwoben war, trotz dieser Blockbildung, die wir jetzt haben, betrachten die das, naja, schon kann man sagen, ein wenig mit Sorge. So, dann fragen sie sich natürlich, also die schätzen natürlich das Bildungssystem oder wie zum Beispiel das duale System. Dann schätzen sie den etablierten Mittelstand und so. So, das wichen die auch nicht weg. Aber sie merken natürlich, dass wir strukturelle Themen haben und dass wir vielleicht auch ein wenig zu spät angefangen haben, unsere Hausaufgaben zu machen.
Stichwort Innovation.
Ja, nicht nur das, sondern auch Dinge, die absehbar waren, ja. Wo wir einfach festgehalten haben und meint, man konnte den Schuh so weit. Klar, das hat natürlich was mit Innovation zu tun, aber wenn du musst ja nur hinschauen und dann siehst du ja schon, Mensch, das geht so nicht mehr, dann musst du es halt anders machen, ja. Und das ist dann die Vorstufe der Innovation.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von Open Up, meinem Podcast-Partner. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Neujahrsvorsätzen. Eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist, ist das Thema Gesundheit. Und dazu gehört natürlich auch die mentale Gesundheit. Ich möchte in 2025 noch mehr darauf achten, mir Ruhephasen zu gönnen, besser zu schlafen. Damit hängt auch Sport und Ernährung zusammen. Und ich möchte auch, wenn ich merke, das wird alles ein bisschen viel oder ich habe Probleme, möchte ich auch darüber reden. Nicht nur mit meiner Frau oder mit meinen Kindern, wenn es sie betrifft, sondern vielleicht auch mit jemand, der mal an der Seite eine Zeit lang mit dabei ist. Und an dieser Stelle kann ich euch Open Up empfehlen. Das ist also die All-in-One-Plattform, die ihr euch in eurem Unternehmen für eure Mitarbeitenden dazu holen solltet, aus meiner Sicht. Denn hier gibt es nicht nur die Möglichkeit, viel dazu zu lernen, was das Thema mentale Gesundheit und das mentale Wohlbefinden angeht, sondern es gibt auch die Möglichkeit für eure Mitarbeitenden mit PsychologInnen zu sprechen. In mehr als 30 Sprachen ist das möglich. Viele, viele Unternehmen entdecken das Thema Mental Health gerade hoffentlich nicht nur aus Employer Branding Gründen, sondern aus echten Kulturgründen und mit echten Werten, die damit verbunden sind. Ich finde, es ist eine sehr wichtige Sache, wenn wir über New Work sprechen, uns den ganzen Menschen anzuschauen und hier eben auch entsprechende Angebote zu machen, die das Thema Mental Health betreffen. Schaut euch das bitte mal an auf openup.de/unternehmen und in den Shownotes gibt es natürlich auch den Link dazu.
Werbung Ende.
In dem ersten Podcast, den wir beide aufgenommen haben, Rafa, das war 2018, da haben wir auch schon über diese Themen gesprochen und haben auch darüber gesprochen, dass wir eigentlich in Deutschland unsere Hausaufgaben machen müssen und auch innovativer parallel zum Geschäft experimentieren müssen, Dinge auf den Weg bringen müssen. Jetzt sind wir heute am Anfang von 25 da, dass gerade auch die große Automobilindustrie, die einen großen Teil der deutschen Wirtschaft ausmacht, große Probleme hat. In China gar nicht mehr so gefragt ist, wie das vielleicht vor ein paar Jahren noch war, tun wir uns nach wie vor schwer, innovativ zu sein, auch parallel zu dem Geschäft?
Also das Thema ist jetzt ein bisschen vielfältiger, aber ich will das mal ein bisschen portionieren. Nehmen wir das China-Thema. Die größten Verlierer gerade des Stock 600 Wert sind die Luxuskonzerne. All die, die jetzt einem in den Kopf kommen in diesem Jahr, die haben am meisten verloren. Und warum haben die am meisten verloren? Weil die am meisten Geschäft in China gemacht haben. Also dieses China-Thema ist ein Thema, was nicht nur die deutsche Automobilindustrie trifft. Also das trifft uns da im Kontext Wettbewerb. Die Luxusgüterhersteller trifft das im Kontext Investitionsflaute oder weil der Chinese weniger Geld im Portemonnaie hat. Also jetzt merkt man schon, wie vielschichtig das ist. Das eine ist, wir haben auf einmal in dieser nicht mehr linearen Wirtschaft, die eine ganz andere Dynamik hat, Herausforderung, dass echte Gravity-Märkte wie China nicht mehr funktionieren. Und das nicht nur für den deutschen Automobilbau, sondern jetzt, wie in dem Beispiel beschrieben, für die Luxuskonzerne. Das andere System ist natürlich, den Glauben daran oder ein bisschen zu verschließen, dass wir so gut sind in dem, was wir tun und dass die Reise so weitergeht. Und ich kenne ja den einen oder anderen Autobauer, die sagen natürlich alle, ey Rafa, wir haben, natürlich war uns das klar, dass die Autos bauen können. Die hatten ja schon vor 5 Jahren 100 Autobauer, also in diesem Land. Aber was keiner gedacht hätte, dass die in der Geschwindigkeit und in dem Innovationsgrad aufholen, das ist das eine. Und jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, der Markt selber dort ist ja überhitzt, ja, weil einfach dort so viel Geld auch vom Staat reingepumpt ist. Jetzt geht ja gar nicht zu sagen, ist das fair oder unfair, sondern dann sind die Probleme ablesbar. Nur, wenn die dann ablesbar sind, dann hätte man sie wahrscheinlich auch früher weichen stellen müssen.
Wir haben uns für diese Podcast-Folge mal 6 Annahmen vorgeknöpft, beziehungsweise wollen wir die heute mal besprechen. Annahmen sind ja ein gutes Tool, wenn man sich über die Zukunft unterhält, ne?
Ja, übrigens, das ist beschäftigt mich, glaube ich, jetzt so seit, ja, ich würde sagen, fast mit der Pandemie. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum sind wir auf einmal so überrascht? Warum räumen uns bestimmte Dinge so ab? Warum sind wir so schlecht vorbereitet, um mit Dingen umzugehen? Und das hat damit zu tun, dass wir alle Annahmen darüber haben, wie die Welt funktioniert. Jeder. Meine Eltern, mein Neffe, du, ich, Vitra. Fakt ist aber, dass wenn eine Welt sich oder die Welt der Wirtschaft sich in der Dynamik verschiebt, wie jetzt gerade, werden natürlich die Annahmen kassiert. Umso wichtiger ist es, überhaupt Bewusstsein zu machen, auf Basis welcher Annahmen treffe ich eigentlich Entscheidungen und sich die Frage mal zu stellen, was glaube ich wohl, wie die Welt in 5 oder 10 Jahren ist? Was bedeutet das für meine Kinder, für meinen Wohnort, für meinen Arbeitgeber? Welche Relevanz hat das? Und dann mag ja sein, dass man sagt, aber ich weiß das gar nicht alles. Dann fängt man an, diese Insights zu sammeln. Und dann hat man eine erste Idee und dann wird man ganz andere Entscheidungen treffen können. Deshalb ist das mit den Annahmen so wichtig.
Fällt dir eine Annahme ein, die du am Anfang deines Jobs bei Vitra hattest, die du heute nicht mehr hast?
Wow, das ist eine super Frage. Naja, Ja, also schon, also ich hatte ja schon die Annahme, als ich angefangen habe, dass das Büro mein Evergreen sein kann. Dass dieser Ort des Büros und die damit verbundenen Möglichkeiten, darüber nachzudenken, mich beschäftigen können bis zur Rente. Ja, die Annahme ist natürlich kassiert worden. Weil das Büro ist jetzt nur ein Teil meiner Fragestellung. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, ehrlich gesagt. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, by the way, zu der Zeit, ich meine, das ist jetzt 10 Jahre her, dieses Thema der Remote Work oder auch das Thema der KI, bei allem Respekt. Ich habe damals mit dem Claudio Lai, da war ich ja mal ein Jahr geparkt, oft über das Thema KI geredet. Aber also, wir hätten uns das niemals in 10 Jahren vorstellen können, niemals.
Und die Zukunft ist also unvorhersehbar, weil sich dann so schnell so viel überraschend entwickelt. Andererseits hast du auch vor kurzem gesagt, wir wussten noch nie so viel über die Zukunft wie heute. Ja. Wie kannst du diesen Gegensatz erklären?
Okay. Also fangen wir vielleicht mit dem zweiten an. Wir wussten noch nie so viel über die Zukunft wie heute. Du bist ja auch in dieser Hello Rafa-Gruppe drin. Übrigens, wer da rein will, der kann ja dann auf LinkedIn mich anschreiben und dann hole ich ihn da rein. Doch teile ich unterschiedliche Insights im Kontext Veränderungen in der Wirtschaft, im Leadership, in der Architektur, Spezialthemen wie KI oder Robotik, Paradebeispiele, Blaupausen, egal. Und durch dieses viele Lesen kriegst du als ganz viele Informationen, wo du schon denkst, okay, also was Fusionsenergie wie jetzt, es gibt so ein Blog All About Physics, da hat er jetzt, der erklärte mal eine Halbleiterfabrik oder der erklärte mal Fusionsenergie. Und wenn ihr es dann anliest, ohne Physiker zu sein, dann stellst du einfach, wow, ist man ein verdammt dickes Brett. Oder nimm nur mal das Thema Wasserstoff, ja? Nimm nur mal das Thema Wasserstoff. Also, es ist egal, was du liest, ob das Potsdam Klimainstitut ist und. Die sagen alle, dass die Erzeugung von Wasserstoff, von diesem grünen Wasserstoff, dass damit einhergeht, dass die Produktion von Grunderzeugnissen wie Stahl oder Chemie sehr wahrscheinlich dann auch in diesen Orten stattfinden wird, wo der grüne Wasserstoff produziert wird. Die reden gar nicht mehr davon, den durch irgendwelche Leitungen zu transportieren. Was wollte ich damit sagen? Also ich denke ja dann auch, der eine oder andere Politiker, der jetzt sagt, wir bringen das jetzt ins Ruhrgebiet, wo der es lesen oder es verstehen aufgehört hat. Meine Aufgabe ist es nicht, ich bin kein Wasserstoffexperte, aber du kannst das alles nachlesen. Nimm mal ein anderes Beispiel. E-Fuels. Alle reden darüber von diesen E-Fuels. Es gibt weltweit aktuell E-Fuels-Projekte, die ungefähr 12% des deutschen Energieverbrauchs decken würden. Ich rede aber von den weltweiten Projekten. Und das sind alles Sachen, wo ich sage, ey, eigentlich wissen wir so viel, wir schauen aber nicht hin. Das ist das eine Thema. Und damit würde ich sagen, damit kannst du schon sehr gute Annahmen treffen mit all, oder dieses Thema, ich hatte jüngst ja geteilt, das Thema Batterieprojekte. Wir kommen nicht um die Elektrifizierung der Wirtschaft drumherum. Punkt. Ist egal, mit wem du redest. Was aber ist, dafür brauchst du aber eine Infrastruktur, / Batterietechnik. Von den 16 geplanten Batterieprojekten in Deutschland, in Europa, sind 9 gestoppt oder abgesagt. Was heißt das? Hey, eklar, dass wir ins Hintertreffen geraten. Das bedeutet, entweder kaufen wir diese Technologie woanders zu, aber wir werden diese Technologie nicht besetzen können. Im Sinne von, da haben wir jetzt Anteile drin. So, und jetzt könnte ich die Geschichte fortführen und fortführen und fortführen über all die Dinge, die wir jetzt eigentlich wissen oder sagen kannst. Da kannst du einen Haken hintermachen. Das wird so nicht mehr kommen. Und jetzt muss man sich auch überlegen, als Unternehmen im Sinne einer Ressourcenallokation, schmeißt du schlechtem Geld gutem Geld hinterher oder auch der Politik. Dann zu dem anderen Thema, zu der Unvorhersehbarkeit, eine andere Perspektive. Bleiben wir kurz in dieser Batteriegeschichte. Samsung hat vor 4 oder 5 Monaten, es gibt die größte Batteriemesse der Welt, die ist in Korea, eine Batterie vorgestellt, eine Feststoffbatterie, die eben nicht mehr funktioniert wie das, was wir heute kennen, wo die sich sicher sind, dass das Auto easy 1000 Meilen fahren kann, ja, und dass die Batterie in 9 Minuten geladen worden ist. So, was will ich damit sagen? Man macht jetzt in diesen Haupttechnologiefeldern, ob das Life Science ist, ob das Elektrifizierung ist, also Batterietechnik, ob das KI ist, echte Sprünge. Und das macht das auf der einen Seite unvorhersehbar, wie schnell kommen wir da eigentlich ran. Und auf der anderen Seite, nehmen wir nun das Thema des Klimawandels, wie Teile der Welt, inklusive Teile in Deutschland, dieses Jahr abgesoffen sind. Da reiben sich auch die Forscher die Augen und sagen, hey, das hat es so noch nie gegeben. Und jetzt mehr und mehr mit der Computerpower, die man hat, mit KI, ist man in der Lage, überhaupt Vorhersagen zu treffen. Hey, und unter uns, das ist natürlich total strange. Ich stelle mir auch die Frage, angenommen, ich wäre ein Unternehmenslenker bei Siemens, bei einem BMW oder bei einem Porsche. Was macht das mit diesen Menschen, die auf einmal aus einer linearen Art, Wirtschaft zu machen, raustreten müssen oder in Teilen und auf einmal arbeiten müssen wie ein ambulanter Chefarzt in der Unfallchirurgie in Regensburg im Uniklinikum. Und das finde ich strange. Aber das ist auch wichtig zu verstehen, dass das ein Teil dieser Welt ist. Dass du in der Lage sein musst, dieses, wir nennen es im Panorama Ability to Adapt, dass du eine ganz andere Adaptionsfähigkeit brauchst für dich selber, um mit diesen Dingen umzugehen. Auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite natürlich total ermüdend.
Genau, denn die Unternehmen stellen sich ja die Frage, was bedeutet das jetzt für sie? Das ist unheimlich schwer, diese Komplexität irgendwie zu greifen. Ich glaube, deswegen hören hier auch so viele zu, weil du das sehr gut auch einordnen kannst, diese Zusammenhänge, auf die wir dann immer wieder kommen. Die Zukunftsforscherin Amy Webb, die bestimmt viele hier auch kennen werden, die ja auch immer wieder ihre Zukunftseinschätzungen vorstellt, die spricht ja davon, dass Unternehmen die Szenarien mappen sollten. Das fand ich auch nochmal eine schöne Formulierung. Also nicht nur zu gucken, aha, wir glauben, es wird so, sondern es gibt ja immer mehrere Zukünfte, die eintreten können und sich da nicht so komplett von überraschen zu lassen. Darum geht's ja, ne? Dass man damit rechnet, es wird sich verändern. Man stellt sich schon drauf ein, gewissermaßen, auf die Veränderung und auf die Unbekannte. Und ist da nicht so komplett weggeschockt in der Schockstarre, denn das haben wir ja in Deutschland erlebt. Also gefühlt 2023 haben ja viele Unternehmen immer noch geguckt, was machen wir denn jetzt mit ChatGPT? Und diese Schockstarre ist ja eigentlich unnötig.
Also nee, und die ist, also ganz, das ist natürlich total, also auch dumm, ehrlich gesagt. Und du sprichst was an, die Amy Webb, das ist ein gutes Beispiel. Die Amy Webb hat ja, vielleicht kannst du auch verlinken in den Shownotes, hat im Januar im Harvard Business Review ein Report darüber geschrieben, we have to bring foresight back into our life. Also sie sagte, wir sind sehr gut da drin im Thema Strategie. Strategie in meiner Sprache wäre es jetzt, den Garten zu bestellen. Jetzt im Winter bestellst du natürlich nichts im Garten. Jetzt fütterst du vielleicht noch die Vögel. Den Rest hast du gemacht, erledigt. Aber sie sagt, es nützt aber nicht nur Strategie zu tun, sondern auch, wie Gerdum Enders sagt, wer Schatten haben will, muss Bäume pflanzen, in die Zukunft zu schauen. Und das ist, ich glaube, wenn es die größte Opportunität, oder andersrum, wenn ich die Energien, die wir gesteckt haben in die Themen New Work, die Energien, die wir gesteckt haben in die ganzen Change-Debatten, wenn wir endlich aus dem Quark kommen wollen, würde ich diese Energien in das Thema Zukunftsfähigkeit, in das Thema Future Literacy stecken. Also Future Literacy, Data Literacy, Technology Literacy. Jeden Einzelnen in der Organisation dazu zu befähigen, dass er in der Lage ist, mit all diesen Informationen umgehen zu können und daraus ableiten zu können, was bedeutet das für meinen Arbeitsplatz hier, was bedeutet das für unser Unternehmen, was bedeutet das für unsere Kunden. Ohne das Trainieren dieser Future Literacy wird es echt schwierig. Und die ist nicht entwickelt. Ich meine, da gibt's ja Freaks wie den Nils Müller mit seiner Firma Trend One. Aber wer ruft einen Trend One an? Der Trend One, der Nils Müller wird angerufen von den Research-Leitern, von den Foresight-Leitern, der DAX-Konzerne oder der Familienunternehmen. Und was wir machen ist, die ganze Power, die wir ins Controlling checken, wie viel Supercontroller gibt es? Hey, da kannst du mal ein Ei drüber schlagen, weil diese Supercontroller sind Controller einer linearen Wirtschaft. Und eigentlich müssten jetzt diese Controller alle in so Foresight-Kurse gehen und dann oder in diese Future-Literacy-Kurse und dann hätten wir eine super hybride Paarung. Nichts gegen Controlling. Aufwendung werden im Soll gebucht, Erträge im Haben.
Das bringt uns aber wunderbar zu unseren Annahmen. 6 an der Zahl, die wir uns heute mal vorknöpfen wollen. Die erste Annahme geht nämlich genau da los, bei dem, was du gerade gesagt hast. Und es geht um den Wandel von einer linearen zu einer nicht-linearen Wirtschaft. Vielleicht magst du uns die mal ein bisschen ausführen.
Okay, also das Erste ist, die Wirtschaft der Zukunft wird durch eine fundamentale Abkehr von den Jahrenmodellen geprägt sein. Die basierten auf Massenproduktion, zentralisierte Kontrolle, voraussehbare Lieferketten. Stattdessen wird eine nichtlineare Wirtschaft entstehen, die durch dezentrale Netzwerke, adaptive Systeme und durch die Nutzung von Plattformen ausgezeichnet wird. Also in der Vergangenheit, ja, war das so, wie du hast was produziert, von mir aus Lüftung, du hattest dein Lager, das Lager, du wusstest, wann waren die Zyklen, wie die Lüftung abgerufen worden, dann hast du innoviert. Heute haben wir hier eine ganz andere Dynamik. Wo kommt das her? Auf der einen Seite ist Technologie ein totaler Katalysator. Nimm nur das Thema KI, nimm das Thema der Automatisierung und der Blockchain, die ermöglicht es, Unternehmen ganz anders mit Ressourcen umzugehen und alle Akteure in dieser Value Stream, also in dieser Wertschöpfungskette, in Echtzeit zu informieren. Und auf einmal lösen sich alte etablierte Marktgrenzen auf. Ein anderes Thema, nehmen wir das ganze Thema, wir hatten vorher das Thema der Unvorhersehbarkeit, ja? In der Vergangenheit hast du dir Stabilität gewünscht und Skaleneffizienz. Und das hast du priorisiert. Das war total wichtig. Aber was jetzt genau passiert, ist das Gegenteil. Mit Unsicherheit umzugehen und Opportunitäten in Echtzeit zu entdecken und diese dann zu bedienen. Ja, und ist das komplette Gegenmodell. Jetzt ist natürlich nicht eins, dass die eine Welt, so du machst die eine Welt aus und die andere Welt an. Nein, es besteht natürlich immer noch, Teile der Wirtschaft werden natürlich noch immer linear sein und erste Teile der Wirtschaft werden nicht mehr linear sein. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, in dem Zusammenhang ist, die Wertschöpfung durch Netzwerke. Unternehmen, vor allen Dingen auch deutsche Unternehmen, sind in der Regel noch so, ich sag mal, geschlossene Inseln. Und die tun sich schwer damit, auf Augenhöhe mit anderen, vor allen Dingen mit kleineren Partnern, kleiner, ob die Kapital nicht so kapitalstark sind oder kleiner Anzahl Menschen, dass man mit denen auf Augenhöhe operiert. Aber in der Zukunft wirst du in der Zukunft nur in diesen Zukunftsmärkten drin sein, in dieser nichtlinearen Wirtschaft, wenn du Netzwerkeffekte generierst, etablierst und die auch hebelst. Und das kommt natürlich nicht über das Thema Kontrolle, sondern auf einmal hast du Netzwerkpartner. Dir stehen genau wie den Netzwerkpartnern diese physischen Ressourcen zur Verfügung und ihr agiert eher ein Ökosystem. Und das hat, ehrlich gesagt, nicht mehr viel mit der alten Welt zu tun. Jetzt werden natürlich sagen, ja, Gilgen, aber wir haben doch Zulieferer. Ey, sorry, ein Zulieferer ist nicht wirklich ein Ökosystempartner. Ein Zulieferer wird dann zu einem Ökosystempartner, wenn du ihn, und übrigens, da haben die Autobauer mit angefangen, die haben ja quasi so R&D-Studios an ihre Werke rangeholt, wo der Zulieferer Teil des Entwicklungs- und Innovationsprozesses war. So. Und das übrigens vor allen Dingen ausgelöst auch durch die Elektromobilität, weil die Elektromobilität so viele neue Hebel ausgelöst hat. Aber ich glaube, die wichtigste Aussage dieser nichtlinearen Wirtschaft ist die Nichtvorhersehbarkeit, dass es nicht mehr sequenziell ist, diese Dynamik in den Märkten und die damit wichtige Adaptionsfähigkeit einer ganzen Organisation, also dass du mitatmest. Und übrigens, ein Teil der Antwort ist natürlich das, was die AWO macht, dass du sagst, wir haben keine Abteilung mehr, und wir haben keine Hierarchien mehr, sondern die Kollegen sind quasi arbeiten in diesem, ich sag mal, dynamischen System an den unterschiedlichen Aufgabenstellen und Herausforderungen.
Interessant finde ich ja, dass also wir vor einigen Jahren noch so ein bisschen uns Tesla zum Beispiel angeschaut haben, die kommen da jetzt mit so einem, also habe ich von einigen auch aus dem Bekanntenkreis gehört, die kommen da jetzt mit so einem Plastikauto, mit so einem Tablet drin. Die haben aber ja schon immer dieses iterative Arbeiten gehabt, dieses Updates, ja, diese Step-by-Step, dieses Denken und dieses Weiterentwickeln. Das Produkt war eigentlich nie fertig und jetzt so langsam checken wir erst, dass es genau darum geht, dass wir nicht mehr ein Produkt planen und ausrollen können und so ist es dann für immer, sondern wir müssen eigentlich das Produkt permanent weiterentwickeln, weil wir dieses Feedback, diese Loops immer wieder auch einfordern. Ich glaube, das ist ja jetzt auch gefragt, so wenn wir mal zu Kompetenzen kommen, die damit einhergehen, dass wir eigentlich nie fertig sind und dann ist das mal permanent Beta schon vor einer ganzen Weile. Das ist es ja am Ende, oder?
Ja, und jetzt aber auch da die Frage, wo kommt denn das her? Und das, glaube ich, kommt her, weil unser ganzer Habitus oder unsere Prägung kommt aus einer Prägung der industriellen Revolution. Da sind wir, egal, ob dein Dad eine Fabrik hat oder nicht, oder meiner, der hatte keine, ja. So, und Es spielt keine Rolle. Wir sind als Land tief geprägt in den Normen der industriellen Revolution. Und du hast ja jetzt an den Feiertagen das Buch gelesen von McAfee, The Geek Way, wo er die vier Normen beschreibt, weil er sich immer die Frage gestellt hat, warum sind die in Nordkalifornien so schnell, so dynamisch, so adaptionsfähig in den Unternehmen? Und da steckt ein Stück weit eine Antwort drin. Übrigens, was auch hier wichtig ist, jetzt kannst du ja sagen, okay, Gilden, ich habe das mit der nichtlinearen Wirtschaft, okay, habe das verstanden, das bedeutet nicht Kreislaufwirtschaft, sondern diese andere Dynamik, okay, kapiert. Was aber wichtig ist, das ist das, was ich in dem Japan, in dem Reisebeispiel sagte, du musst dir auch die Frage stellen, wo kommst du eigentlich her? Denn die Prägung der industriellen Revolution, die uns überhaupt zu Nummer 3 in der Welt gemacht hat, die sitzt so tief drin und die legst du nicht mal eben ab. Ja. Das ist fast so wie eine Prägung aus einer Religion oder eine Konditionierung aus einem Kunstduktus oder aus einer Musik heraus.
Wobei wir natürlich vor 100, 150 Jahren auch schon die großen Innovatoren hatten. Also wenn wir uns jetzt Siemens und Bosch und die großen anschauen, das waren ja alles auch Erfinder, ne? Das heißt, irgendwie hatten wir das schon und dann sind wir aber ins Optimieren gekommen. Das heißt, wir haben an den Dingen festgehalten und haben sie nur noch gedreht, bis sie irgendwie noch runder werden, haben aber versäumt, nebenbei zu experimentieren.
Genau, und der Werner von Siemens, übrigens da hinten hat der Johannes Behringer mir mal von Playmobil den Werner von Siemens geschenkt, anlässlich des 175-jährigen Bestehens. Genau, und dieser Werner von Siemens, der wäre heute sehr wahrscheinlich irgendwo in den Labs der USA oder am IPI Campus in Heilbronn oder natürlich auch bei Siemens. Aber was ich sagen wollte, ist der Duktus, der Modus operandi im Kopf ist ein anderer.
Du hast auch die Kreislaufwirtschaft schon mal angesprochen, das ist natürlich ein eigenes Thema. Ich habe ja fast den Eindruck, dass durch die Krisen, die immer mehr auch in den Vordergrund gedrängt sind, auch in Deutschland, dass die irgendwie auch dazu geführt haben, dass das Thema ein bisschen in den Unternehmen, ein bisschen in den Hintergrund wieder geraten ist. Es hat ja auch mit Geldern zu tun, die man ausgibt. Also ich habe von einigen Beratungen gehört, die sich rund um Nachhaltigkeit auch gekümmert haben, dass Aufträge eingefroren wurden, ne? Dass man erstmal sagt, wir müssen jetzt erstmal wieder schauen, dass wir die Kosten irgendwie im Blick behalten, ne? Wie guckst du da so auf die Entwicklung? Was wird da dieses Jahr vermutlich passieren?
Okay, ich meine, machen wir es vor. Ein Verbündeter ist die Zeit. Ich gebe dir mal ein Beispiel. In den USA gibt es, glaube ich, mittlerweile ein Drittel der Bundesstaaten in den USA. Dort machen die Hausversicherung miese, also die Feuer- und die Elementarschadenversicherung miese, weil die gar nicht mehr die Deckung reinkriegen. Und jetzt gibt's erste Regionen in den USA, wo du dein Haus nicht mehr versichern kannst. Wenn du dein Haus nicht mehr versichern kannst, kriegst du keine Hypothek. Dort entsteht nochmal eine ganz andere Wohnungskrise gerade. Was ich damit sagen will, ist, der Klimawandel und die damit verbundenen Veränderungen bleiben nicht stehen. Ob die Firma gerade Geld hat, in die Kreislaufwirtschaft zu gehen, das ist dem Klimawandel auf Deutsch gesagt egal. Heißt, du verringerst deinen Anlauf. Wenn du in der Ressourcenallokation da nicht hingehst, wirst du auf Dauer ein Problem haben. 2026 kommt der Produktpass für jedes Unternehmen. Egal, ob du bei Vitra ein Sofa kaufst oder ob du beim Boss ein Shirt kaufst oder bei Knowledge Cotton eine Organic Jacke. I don't know. Eher überall ist demnächst der Produktpass drauf. Und ich glaube, der Verbündete für diese Aktivitäten im Positiven wie der Negativen wird die Zeit sein. Und ja, also ich höre das ja auch, was du da gerade sagst. Oder wenn man jetzt die Ergebnisse von COP hört, die sind natürlich ernüchternd. Aber warum sind die ernüchternd? Dort wollen sich ja große Länder, große Emittenten wollen sich Zeit kaufen, weil die wissen, dass die gar nicht so schnell sind. Ich meine, man muss sich vorstellen, nehmen wir jetzt mal China als Beispiel. China hat letztes Jahr in 24 die Hälfte aller weltweiten Solarinstallationen oder der Solarpower, mehr als die Hälfte, ist in China installiert worden. Und der Rest irgendwo auf der Welt, wie in Deutschland oder in den USA. Aber China hat auch noch nie so viel Verbrauch von Kohle wie letztes Jahr. Und jetzt merkst du eigentlich, was machen die Chinas und die Indiens und auch die Saudi-Arabiens, die versuchen, sich Zeit zu kaufen. Und dort hat ein Land einfach Interessen. So wie ein Amerika Interessen hat. Und übrigens, ich würde mir auch schon mal wünschen, dass wir auch einfach mal unsere Interessen vertreten als Land und nicht einfach Dinge abschalten oder abschaffen, die einfach noch in den Büchern sind und damit Wert und Wirtschaftsleistung zerstören. Weil es bringt auch nichts, und jetzt versteht mich bitte nicht falsch, es bringt nichts, der große Moralapostel zu sein, wenn du die Dinge nicht in den Zusammenhang siehst. Natürlich ist das ernüchternd, was da im Kopf passiert ist. Und ich verstehe, warum ein Land das macht. Ja, warum ein Land etwas blockiert. So finde ich das gut. Nein. Aber nochmal zurück. Der Klimawandel, der wird weitermachen und der Druck wird größer werden und Unternehmen, die an den Märkten teilnehmen, werden Entscheidungen treffen müssen.
Kommen wir mal zur zweiten Annahme. Da geht es um den Wandel von einer wissensbasierten zu einer kompetenzbasierten Wirtschaft. Darüber haben wir hier im Podcast auch schon so ein bisschen gesprochen. Aber es wird jetzt richtig auf die Agenda kommen, das Thema, sagst du.
Genau, ja. Und der übergeordnete Begriff ist, man nennt das die Skill Economy. Diese Skill Economy fordert Unternehmen, aber auch uns, also jeden von uns, gleichermaßen heraus, unsere Definition von Erfolg neu zu denken. Also es geht nicht mehr darum, das, was wir wissen, sondern es geht darum, das, was wir können. Das wird auch die Zukunft bestimmen. Das bedeutet, weg von der Priorisierung traditioneller Bildungsabschlüsse oder von Jobtiteln zu einer Fokussierung auf individuelle Kompetenzen. Warum ist das eigentlich so? Wir haben weltweiten Fachkräftemangel, wir haben wachsende Kompetenzlücken und die treiben an, dass wir die traditionelle Idee eines Jobs, dass wir uns davon lösen müssen, und dass wir viel mehr in das Thema der Qualifizierung und des Talentmanagements gehen. Also was heißt das? Vor mir hängt das Plakat von Moritz Ettel von Forever the One, ja, der immer, da steht, it's not about being good, it's about getting better. Oder auch dieses Thema von Fixed Growth Mindset. Aber ich will das mal runterbrechen auf eine Firma. Nimm mal dieses, meine Lieblingskompanie in Bayern, die Firma Streicher. Max Streicher in Deggendorf, der sich ja ständig, also als die festgestellt haben, dass mit den Gasanschlüssen in Deutschland ist vorbei, was bei denen viele Leute in Lohn und Brot hält, in dieser 4.500 Mann Firma, und auf einmal war die Erkenntnis da, oh, was machen wir jetzt? Und jetzt kommt's wissensbasiert versus kompetenzbasiert, okay, was braucht sonst noch auf der Welt? Ja, Glasfaseranschlüsse, bei uns in Deutschland auch. Okay, ist ein ganz anderes Business, wir fuchsen uns jetzt da rein. Also zukünftig wird das so sein, dass Unternehmen in dieser nichtlinearen Wirtschaft, wo sich Opportunitäten für neue Services und Produkte verändern, sich die Frage stellen, okay, welche Fähigkeiten, welche Anlagen brauchen wir dafür? Wen haben wir dafür im Haus? Wen qualifizieren wir hier? Und jetzt haben wir ein neues Team. Und ehrlich gesagt, Alter, wie geil ist das denn? Stell dir mal vor, innerhalb eines Jahres betrittst du für dich 3 oder 4 neue Aufgabenfelder, die du vorher nie gemacht hast. Das in wechselnden Team-Settings, das ist doch kongenial. Und,
absolut.
Und jetzt übrigens, das hat aber nichts mit lebenslanges Lernen zu tun. Das hat auch etwas wieder mit dem Thema Zukunftsfähigkeit zu tun. Jetzt angenommen, die Firmen haben das Thema der Future Literacy kapiert. Und angenommen, bei den Leuten ist das etabliert, dass die bei allem, was sie tun, überall nachdenken, was könnten sie denn optimieren? Wie eine Firma, die Prüfstände baut. Dann würden automatisch dann die Kollegen oder die Teammitglieder sagen, hey, eigentlich bedarf es doch hier und hier noch, die brauchen doch auch sowas oder wir können daraus das noch machen. Und das ist die kompetenzbasierte Wirtschaft. Und übrigens, kompetenzbasierte Wirtschaft, zurück zum Thema Büro, die kompetenzbasierte Wirtschaft basiert auf physischen Interaktionen in einem hohen Intervall. Das bedeutet nicht jeden Tag mit den gleichen Leuten zur Mittagspause zu gehen und nicht jeden Tag im gleichen Flur zu hocken. Das ist eben nicht kompetenzbasierte Wirtschaft. So, bei Vitra nennen wir das ganze Thema auch Dynamic Spaces und das führt eben dazu. Übrigens hier ein wunderbares Beispiel, Ravensburger Spiele, einfach mal googeln, stand jüngst ein Artikel im Handelsblatt. Bei Ravensburger Spiele ist alles in einem Haus, alles. Und wachsen mal über 20%. Wunderbares Beispiel dafür.
Wir haben das ja in der Agenturwelt schon immer, dass man 100% seiner Zeit, sagen wir mal, auf 6 Kunden aufteilt und dann bist du 10% da gebucht, 20% da gebucht, 5% nochmal an einem anderen Team. Und so stellen wir uns das dann vermutlich auch in Unternehmen immer mehr vor, dass immer mehr interdisziplinäre Teams wahrscheinlich auch aktiv werden. Du nanntest sie auch mal Squads, ja? Das kennen wir aus dem Gaming.
Ja.
Dass wir nicht so festhalten an diesen Silo-Jobs, könnte man ja fast sagen. Ich bin da jetzt in diesem Jobtitel und mehr mache ich nicht, sondern dass wir schauen, was lerne ich dazu, was wird gebraucht? Also eigentlich erstmal mit der Frage anzufangen, was wird überhaupt gebraucht? Habe ich diese Skills oder kann ich sie mir vielleicht aneignen? Also wir sind auch bei Weiterentwicklung und Lernen ganz stark.
Ja, und übrigens, da bedarf es auch ganz neuer Partner, also Partner im Sinne dieser Beratungen, die Unternehmen in diese Richtung qualifizieren. Weil die HR-Denke, die etablierte oder gefestigte HR-Denke, die wird ja wahrscheinlich nur noch zu 50% oder 40% übrig bleiben. Der Rest wird sich komplett dynamisch verändern.
Und hier nochmal eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch der New Work Chat Podcast gefällt, dann seid so gut und abonniert die Show. Geht in eure Podcast-App und bewertet das Ganze. Ihr könnt Sterne vergeben, am besten 5, damit dieser Podcast auch in den Rankings steigt. Denn es gibt unfassbar viele Podcasts mittlerweile. Der New Work Chat lebt von euch, von der Community. Ich danke euch fürs Zuhören. Lasst mich auch gerne wissen, wie es euch gefällt. Schreibt mir eine kurze Nachricht über LinkedIn und lasst mich euer Feedback hören. Vielen Dank und jetzt geht's wieder rein in den Podcast. Und interessant wird natürlich auch sein, wenn wir bei Talenten sind, was wirklich auch von der KI in 25 abgenommen wird. Also wir haben ja dann die prominenten Beispiele wie Klarna 2024 schon offiziell niemand mehr eingestellt. Also das ist zumindest, was sie gesagt haben. Unter der Hand munkelt man, der Trend geht schon dahin, dass immer mehr Jobs nicht mehr besetzt werden müssen, vielleicht auch gar nicht immer können, aber auch nicht mehr müssen, weil das die KI schon abnimmt. Also inwieweit ist das dann auch so ein Zusammenspiel am Ende des Tages, wenn wir über Skill-Based sprechen?
Also ey, jetzt wunderbares Bild. Angenommen, Rafa wäre jetzt hier Unternehmer, hier in der Oberpfalz, ja. Und ich würde mir jetzt die Frage stellen, also unser Team hat jetzt Opportunitäten in den Märkten entdeckt. Wir sagen, hier ist eine Opportunität, ein Geschäftsfeld, was wir besetzen, was wir angehen können. Und jetzt sagst du, okay, Ressourcenallokation. Und jetzt reden wir nicht von Geld, sondern reden wir von Köpfen. Dann wäre die erste Frage, wer ist eigentlich bei mir im Haus? Also die erste Frage ist, was davon kannst du mit einer KI lösen? Die zweite Frage davon ist, für welchen Teil braucht es Menschen, die das einfach viel besser, die es einfach dafür braucht? Und sitzen eigentlich die Besten davon hier bei mir in der Oberpfalz, in Bayern, oder sitzt er vielleicht in Barcelona oder sitzt er in Helsinki oder wo auch immer? Also spielt es keine Rolle, ja? So, und der könnte da sogar remote, oder ist das ein Gastschauspieler in Anführungsstrichen? Ist das wer, den du auf LinkedIn, den du irgendwie lokalisierst und den du quasi zu deiner Squad zuholst? Und das kriegt dann nochmal eine ganz andere Dynamik.
Wir sprechen ja auch immer mehr von der Gig-Economy, also dass man wie in der Musik zu einzelnen Gigs mal dazukommt und dann wieder geht, also immer mehr projektweise zusammenarbeitet. Was ich mich auch frage, ist, wie KI uns auch dabei helfen kann, zukünftig die richtigen Leute mit den richtigen Skills zu den Projekten zu finden. Also nicht nur die Daten auszuwerten, wer hat irgendwie die Kompetenz
Analytics, ja,
für Projektmanagement zum Beispiel, sondern interessant wäre ja die Frage, kann KI uns auch dabei helfen, Menschen zu finden, die einen Cultural Fit haben zu unserer Company?
Also das wird's mit Sicherheit geben. Also bin ich fest von überzeugt. Übrigens, das hat mir schon mal erzählt, es gibt ja auch mal Google People Analytics Tools, die Accenture haben sogar ein eigenes, das hieß Sherlock Holmes, und wie ist der andere, Watson? Ich glaube, das heißt Watson. Mhm. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, die haben schon so ein Tool, um halt ihre globalen Teams zu staffen. Ja, das wird passieren. Also, aber nochmal auf deinen anderen Punkt zurück. Was ich glaube ist, ich schaue mir heute schon mal so echte Technologieführer an und gehe dann auf die Stellenanzeigen. Und der Lockstoff ist eigentlich so, dass mittlerweile die Bewerber oder die Top-Bewerber sich auf diese Sache bewerben, auf diese Aufgabe, auf diese Herausforderung. Die wollen dann Carbon Capture machen. Die wollen dann bei einer Fusionsreaktor-Company arbeiten. Die wollen dann vielleicht bei einem Helsing arbeiten, der die Ukraine jetzt mit der neuesten Form von Drohnen beliefert oder die Software viel tiefer in die Bundeswehr bringen wollen. Und dann bewerben die sich für diese Tätigkeiten. die wollen daran arbeiten, dass die Wirtschaft elektrifiziert wird, wie auch immer. Und übrigens, da sehe ich auch, das ist wirklich so der neue Polarstern von morgen. Wir haben immer von Sinn geredet. Und jetzt kommt eine Sache zu, die Zukunftsmärkte von morgen haben in der Regel 80% einen gesellschaftlichen Nutzen. Das kann ja auch Ernährung sein, wie Landwirtschaft. Und trotzdem ist die Aufgabe, also zum Beispiel, wie schaffst du trotzdem die Welt zu ernähren, trotz Klimawandel, ist das ja ein sehr, sehr komplexes Thema. Und das sind die Attraktoren auch der neuen Wirtschaft und auch für die besten Leute.
Und die wollen vor allen Dingen mit ihren Skills auch wirksam werden. Die wollen was bewegen. Sie wollen sich identifizieren mit den Unternehmen. Deswegen setzen immer mehr Unternehmen, das haben wir auch in 24 gesehen, großen Wert auf Employer Branding. Ob das immer authentisch ist, ist die andere Frage. Aber ich glaube auch, die High-Performer, die bekommst du nur, indem du denen Spielfeld bietest.
Wobei, ich würde ja nicht mal, sagen, nicht nur die High-Performer. Ich glaube sogar auch den Ambitionierten, die ambitionierte Praktikantin. Sehe ich genauso. Ja. Und du sprichst es aus, genau, Spielfeld. Und die wollen halt, also wenn die sagen, ey, wenn ich dann schon arbeite, dann will ich auch dort arbeiten, wo ich sage, ey, da kann ich was reißen. Ey, natürlich gibt's immer die noch zur Arbeit gehen und für die Arbeit nur Arbeit ist, was total okay ist, ja. So.
Ja. Absolut. Kommen wir mal zur dritten Annahme. Die transformative Kraft der KI als aktives, augmentiertes Werkzeug.
Ja, eben, also bin ich ja, wie bei allem Leben kommt der Rafa da ja nicht selber drauf, sondern nur, weil er so viel liest. Also was ist da passiert? Also zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit stehen uns Werkzeuge zur Verfügung, die nicht nur passive Hilfsmittel sind, sondern aktiv und damit unsere kognitiven Fähigkeiten erweitern. Also ein passives Werkzeug. Ein Traktor mit einem Pflug ist ein passives Werkzeug. Da sitzt der Bauer drin, der fährt über den Acker. Ein Computer ist ein passives Werkzeug. Du gehst damit in deine sozialen Netzwerke und machst damit. Eine Bohrmaschine, ein Makita-Schrauber ist ein passives Werkzeug. Die KI ist anders. Ja? Die klassischen Werkzeuge, die verstärken vor allem unsere physischen Möglichkeiten. Aber bei der KI passiert was anderes. Die KI lernt selbst, die KI kontextualisiert, die KI macht Vorschläge. Und die KI augmentet mich als Raphael Gilgen. Also angenommen, ich, Raphael, schreibe ein Essay über die Zukunft der Immobilienwirtschaft, ja, und fütter das dort mit meinen Research-Ergebnissen, mit dem, was ich gelesen, entdeckt habe. Und dann findet aber durch mein ChatGPT oder was auch immer ich dann nutze, eine Augmentierung statt. Das heißt, er referenziert andere Dinge zu mir, er bildet mir ganz andere Sachen. Das ist ja noch easy. Aber jetzt gehe ich mal ins Uniklinikum in Regensburg, wo ich 14 Tage oder 13 Tage verbracht habe. Dort sind die ja auf einmal in der Lage, Berechnungen zu machen, Simulationen zu machen, die du als Arzt nie hättest tun können. Oder was jetzt, wer sich ein bisschen auskennt, Genesis, oder andersrum, wir sprechen ja von der Künstlichen Intelligenz, was immer schwierig war, aber die physische Intelligenz. Was ist physische Intelligenz? Wenn ich mich bewege, wenn ich diese Tasse greife, das ist physische Intelligenz. Jetzt hat ein internationales Team, quasi, ich sag mal, ein Betriebssystem für physische Intelligenz gesprochen. Das heißt Casa de los Robots, der Showdown oder das findet alles in der Küche statt und man bringt den Robotern alles bei, was in der Küche gemacht wird. Und ehrlich gesagt, das ist ziemlich komplex, dass die das alles tun können. Und auch da merkt man schon, wie weit das jetzt eigentlich geht mit diesem Thema der Augmentierung. Dass die gar nicht aufhört. Und jetzt wird auf einmal ein passives Werkzeug, wie ein Hammer, mit dem ich halt einen Nagel in die Wand kloppe, ja, wird mit der KI, werden das augmentierte Werkzeuge, die mir auf der einen Seite Dinge abnehmen, die ich selber nie getan hätte. Und heute Morgen noch gelesen, ja, es gibt auch so einen Bericht zum Thema Augmented Leadership. Also wenn man mal sagt, okay, was ist das Wichtigste als Leader? So Mitgefühl, Bewusstsein, Weisheit, kannst du natürlich auch mit KI das nochmal augmentieren. Und das ist mal total neu.
Wir haben ja auch in 24 gesehen, wie die großen Tech-Companies, Alphabet, Amazon, Microsoft, allein im ersten Quartal 40 Milliarden US-Dollar investiert haben. Da haben viele Europäer schon gesagt, also wir orientieren uns ein bisschen um, Stichwort Aleph Alpha. Also wir gucken mal, wo wir unseren Platz da finden. Wie siehst du die Entwicklung, die im letzten Jahr stattgefunden hat und sich dann 25 auch weitersetzt, der Europäer auch, wenn wir uns KI anschauen, im Kontext der Amerikaner und natürlich auch der Chinesen, und in Saudi-Arabien passiert ja auch noch viel.
Ja, also du bei Raphael seiner wunderbaren romantischen Erzählung über die Zukunftsmärkte lässt der Raphael natürlich immer gerne eine Sache aus, das kostet alles Geld. Und das kostet, weite Teile davon kosten einfach verdammt viel Geld. Die kosten sogar so viel verdammt viel Geld, dass etablierte deutsche Hidden Champions, die für diese Zukunftsmärkte an Schlüsseltechnologien arbeiten, das Geld noch nicht mehr von der Landesbank beschaffen können, was sie brauchen, sondern vielleicht von einem Staatsfonds aus Katar unterstützt werden. So, das ist natürlich ein Teil der Wahrheit. So, ist das schlimm? Nein, denn die großen Kapitalmärkte sind eben, oder die großen VC-Märkte sind, oder Risikokapitalmärkte sind natürlich nicht Deutschland. Aber solange ein Unternehmen aus Baden-Württemberg dann das Geld vielleicht kriegt vom Staatsfonds aus Katar, ist das mal okay. Aber das ist ein Teil der Wahrheit. Und das Nächste, was passiert ist, das bleibt so. Ich habe heute noch einen Bericht gelesen, eine Chipfabrik hat damals, eine Halbleiterfabrik hat damals gekostet, ich sag mal 1975 oder sagen wir 1990 30 Millionen Dollar. Die Halbleiterfabriken, die gerade in Arizona entstehen, die kosten 15 oder 20 Milliarden Dollar. So, aber die Preise der Halbleiter, die sind, also die Leistung ist natürlich gestiegen, und wenn man diese super Nvidia-Chips sieht, also die sind natürlich auch teuer, aber der Preis ist gefallen. Was will ich damit sagen? Die ganzen neuen Technologien, die kosten alle richtig Pulver. Und geh mal zurück in der Zeit des Ruhrgebiets und überleg mal, wie viel Geld damals die Haniels und die Thyssens und die Krupps in die Hand genommen haben im Vergleich zum Einkommen eines Arbeiters. Ja. Dann war das gleiche Verhältnis. Was wir nur verloren haben, ein bisschen diesen Bezug dazu. Ja, und dass, also andere Länder machen das natürlich dann mit ihren Staatsfonds, ob das in, wie die Norweger zum Beispiel, das ist ja der größte europäische Staatsfonds und mit auch einer der erfolgreichsten der Welt, gibt es auch tolle Doku drüber im ZDF. Das heißt, die haben den Grundstock gelegt, also die haben den Grundstock der Finanzierung für diese wirtschaftlichen Dynamiken gelegt in ihre Staatsfonds. Und du hast vorher Saudi-Arabien gesagt, das Thema KI. Ich glaube, die Saudis sind der größte Einzelkunde von Nvidia als ein Land und haben auch, ob das Amazon Web Services ist, ob das Microsoft ist, holen die Großen ins Land, weil die wissen, ohne das geht's nicht. Übrigens auch eine interessante Logik, ja. Also wenn du da mitspielen willst, musst du das tun. Und wenn du das nicht tust, wirst du da nicht mitspielen.
Ich hatte in 2024 den Dominik Heinrich zu Gast im Podcast, der ist Global Head of AI Design bei Coca-Cola New York. Und er sagte, ich bringe Menschen bei, Technologie zu nutzen, ohne dass sie merken, dass sie Technologie nutzen. Fand ich ganz interessant, weil unsere 15-jährige Tochter zum Beispiel, die redet nicht mehr übers Internet. Sie redet noch nicht mal mehr über Social Media. Das ist einfach Teil der Normalität, Teil der Realität. Seit November 22 haben wir jetzt viel über KI und ChatGPT gesprochen. Ich glaube auch, dass es in 25 und dann 26 irgendwie normaler wird, dass es einfach Teil der Arbeit ist, ne? Dass wir gar nicht mehr fragen, nutzt du eigentlich schon KI? Also ich hoffe, dass wir diese Frage auch nicht mehr so oft hören.
Das ist wie Strom, ja. Ja, ich habe einen Freund, der lebt ja in Kalifornien, und wenn der mir erzählt, in wie vielen Lebensphasen das bei ihm, seiner Frau beziehungsweise den Kindern integriert ist, also genauso wie du das gesagt hast, ja, genauso wird es sein. Was übrigens okay ist und was übrigens mit den anderen Technologien auch so war.
Kommen wir zur Annahme 4. Deine Überschrift dazu, das transformative Potenzial der Zukunftsmärkte. Das klingt ja fast wie ein Bestseller. Ja. Was verbirgt sich denn dahinter?
Okay, also, du hast ja etablierte Unternehmen, etablierte Branchen. Und was mit den Zukunftsmärkten ist, das sind die Märkte, die das größte Wachstumspotenzial haben. Warum haben sie das größte Wachstumspotenzial? Weil sie auf der einen Seite Herausforderungen bedienen, wie zum Beispiel den Klimawandel, wie zum Beispiel das Thema Gesundheit, wie zum Beispiel das Thema Ernährung. Und das heißt, die erweitern nicht nur bestehende Branchen, sondern schaffen auch ganz neue Wirtschaftsräume. Und das basiert auf tiefgreifenden technologischen, ökologischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Ja. Und jetzt passiert eins, dass diese Märkte so viel Kraft entfalten, diese Zukunftsmärkte, indem sie halt traditionelle Grenzen auflösen. Das heißt schon, das ist das ganze Thema des Marktwachstums, wie schnell kann ich eine Firma skalieren. Die schaffen ganz andere Synergien, auf der einen Seite zwischen den Disziplinen und auch zwischen den Technologien. Ich gebe mal ein Beispiel. Bayer hat, der Chemiekonzern Bayer hat verkündet, glaube ich, vor 6 oder 8 Wochen, dass die zusammen mit Microsoft sehr wahrscheinlich das größte Large Language Model bauen, welches alle Akteure, die in irgendeiner Art und Weise mit der Produktion von Nahrungsmitteln oder Saatgut zu tun haben, das ist so quasi wie das Orakel. Das ist die größte Fragemaschine der Welt. Und doch, das könnte jetzt in Kraft, in oder Nestlé, also Lebensmittelkonzern, aber auch große Agrarbetriebe, aber auch ein John Deere, der irgendwie Saat, oder ein Klaas, der Saatmaschinen hat, die könnten dann dieses Supertool nutzen. Und das zeigt eigentlich mal auf, so fängt eigentlich die Geschichte an. Auf einmal haben existierende Unternehmen, existierenden Branchen über ein neues Tool Möglichkeiten, ihr Business nochmal ganz anders zu machen. Und was daraus entsteht, sind neue Wertschöpfungsmodelle. Weil diese Zukunftsmärkte entstehen an Schnittstellen von Technologie und gesellschaftlichen Bedürfnissen. Ja? Also, auf der einen Seite hast du die Technologie, bleiben wir in der Landwirtschaft, dass du trotz Klimawandel, trotz Nachhaltigkeit, also Klimawandel, aber auch unter Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, dass du ganz anders Boden bewirtschaften willst und Menschen gesund ernähren willst, das ist ein gesellschaftliches Bedürfnis, ja, hast du auf einmal die Möglichkeiten, das zu tun, was vorher unmöglich gewesen wäre. Und das hat auch damit zu tun, dass in diesen Zukunftsmärkten ist ja nicht nur, dass nur eine Technologie wie KI wirkt, sondern du hast KI, autonomes Fahren, dann hast du Robotik, dann hast du vielleicht das ganze Thema oder Quantum Computing, das wirkt zusammen. Und jetzt passiert eins, und das tut uns gerade in Deutschland so weh, dass vor allen Dingen traditionelle Branchen, die kriegen auf einmal Feuer, die werden disruptiert. Ja, das heißt, die werden wirklich in Frage gestellt. Nehmen nur mal das Thema Bauen. Viele Leute sagen ja, naja, okay, es gibt Prefab, also die Vorfabrikation von Bauteilen, sowas wie der Goldbecks zum Beispiel macht, oder wie der Rubenbauer in Holzbau. Aber es gibt in Unternehmen in Amerika Icon, die drucken in 3D-Häuser. Und in Texas, wenn man googelt, stehen schon ganze Siedlungen da. Und in Bjarke Ingels, der Architekt, also die Big Group, hat aus den USA heraus zusammen mit Icon unterschiedliche Typologien von Häusern entwickelt. Und jetzt gibt's natürlich, die einfachste Übung ist, in einer Erdbebenregion musst du ganz schnell Shelter bauen, also Schutzeinrichtungen für die Menschen, dass sie hier wohnen können. Aber diese Opportunität, was Icon macht, ermöglicht, Bauen nochmal zu überdenken. Und was wir aber oft machen, wir sehen dann sowas und sagen, das setzt sich nicht durch. Und da ist eigentlich schon der Fehler, ja, sondern wenn du mal sagst, okay, wie funktioniert die Technologie, wie machen die das, der greift auf Daten zurück, wie fühlt sich das eigentlich an? Und auf einmal kommen andere Akteure im Bauumfeld, springen da drauf und dann wird da ein Schuh draus. Und was natürlich das bedeutet ist, wenn wir vorher über Augmentation geredet haben, Technologie wird ein echter Enabler. Also ob es die KI ist, die Biotechnologie, Quantencomputing oder erneuerbare Energien, die treiben diese Märkte an. Und jetzt sind wir wieder beim Eingangsthema. Future Literacy. Du kannst nicht einfach als Unternehmerin oder Unternehmer oder verantwortlicher Manager sagen, dass dich das nicht interessiert, was da draußen in der Welt. Vielleicht dann mal weniger Netflix schauen oder nur die richtigen Dokus und die Technology Review abonnieren oder die Bloomberg-Kapitel abonnieren innerhalb von Bloomberg, die sich nur um diese Themen drehen.
Oder einen eigenen KI-Assistenten damit beauftragen, der einem das mal zusammenfasst. Geht ja auch.
So, nur hier und jetzt kommt's. Hier möchte ich Pascal Finette erwähnen. Der liebe Pascal wohnt in Colorado von Be Ready.
War ja auch hier im Podcast letztes Jahr.
Ja, genau, genau. Und der Pascal hat was Wunderbares gesagt in seinem Be Radical Podcast. Er hat gesagt, Achtung, KI, also wir Menschen haben eine wunderbare Fähigkeit, dass wir über Anstrengung besser werden. Das kennt jeder vom Sport, aber auch vom Lernen. Also nur durch meine Anstrengung des täglichen Lesens weiß ich so viel und kann die Dinge besser greifen. Aber natürlich lese ich schon mal Dinge, die ich überhaupt nicht spann, wo ich dann irgendeinen anrufen muss, der mir das erklärt. Und Pascal beschreibt eigentlich, wie wichtig diese Anstrengung ist. Das heißt, ja, die KI ist ein Tool, die dir dabei hilft, Dinge anders zusammenzustellen, in Kontexte zu bringen. Aber wir Menschen sollten nie unser Vermögen verlieren in dieser Anstrengung des Denkens, in dieser Anstrengung des Verstehens. Denn dann überhaupt kommst du auf den Kontext dran. Sonst spannst du es nämlich nicht.
Das war ja wie mit Google Maps vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben, das zu nutzen als Navigation in den Autos. Da fiel es uns irgendwann schwerer, wenn das Internet mal weg war, uns fortzubewegen in den Städten. Und jetzt verlassen wir uns vielleicht immer mehr auf die KI und verlernen so ein bisschen auch das Navigieren.
Ja, es ist ein gutes, einfaches Beispiel. Und die nächsten Beispiele sind natürlich mehrdimensional, ne?
Also es kommt immer mehr drauf an, auch gut zu prompten. Gut auch zu hinterfragen. KI halluziniert ja auch mal. Es ist ja auch nicht das Allheilmittel. Wie sehr beschäftigst du dich eigentlich damit, auch diesem ganzen Thema Prompting? Wie bedient man KI? Wie hinterfragt man KI?
Ich habe ja so eine, also ich bin ja jetzt natürlich nicht der Beste drin, woher auch. Also ich nutze die täglich, ja, mittlerweile nutze ich die täglich. Aber ich nutze die vor allen Dingen für meine Recherchen und fürs Verstehen. Fangen jetzt mit einem neuen Panorama an. Und da ist es natürlich so, dass zum Beispiel die Hauptbestandteile, das ist so wie beim Backen oder die Zutaten, die kommen schon noch von mir. Und dann lasse ich die natürlich von der KI in unterschiedliche Kontexte bringen. Was ich natürlich wunderbar mache auch damit ist, wenn ich in Annahmen denke, dass ich zum Beispiel, angenommen, wir haben bei Vitra einen Kunden, der Kunde hat ein Bauvorhaben, weiß ja, in welcher Branche der ist, dass ich dann quasi die KI aktiviere, dass ich gut formulierte Annahmen bekomme und dann sage ich, mach mir bitte mal eine Gegenüberstellung zur Welt von heute. Und das ist schon ziemlich sensationell. Ja.
Ja.
Und ein kleiner Spoiler mit einem guten Freund und seiner Company arbeite ich gerade daran, dass ich endlich mal meine Datenbank, die ja sehr umfassend ist, dass ich die nutzen kann für dynamische Panoramen, ja?
Ja.
Also, dass ich quasi, also angenommen jetzt in der zweiten Januarwoche ruft ein Kunde an von Vitra und ein Kollege sagt, ey Rafa, das ist die und die Firma, das beschäftigt die. Und ich sage, okay, geben Sie mir einfach mal 2 Tage Zeit und dann füttern wir die Maschine damit. Und dann kriege ich das, was du vorhin mit der Amy Webb gesagt hast, unterschiedliche Landkarten. Ja, also ja. Map your future. In die Richtung soll das gehen, genau.
Spannend. Annahme 5, da geht's dann nochmal um Deutschland und den Wirtschaftsstandort Deutschland. Jetzt kommen wir langsam auf die Sachen. Du sagst, der strukturelle Nachteil durch hohe Industriestromkosten wird die wirtschaftliche Rolle Deutschlands als Produktionsstandort fundamental verändern. Was heißt verändern? Verbessern oder verschlechtern?
Ja, das ist also, ich habe ja, natürlich interessieren mich Fabriken und Industrie und Marke aus Ruhrgebiet und beobachte das alles. Und irgendwann dachte ich, okay, wie groß ist eigentlich, und als diese Worte da durchgingen, Deindustrialisierung von Deutschland, habe ich gedacht, okay, wie groß ist eigentlich Industrie in Deutschland? Und die Industrie in Deutschland sind so 25, wenn man noch alles dazu rählt, also wenn man noch die da dranhängen, dazu holt, bis es über 28% der Wertschöpfung, das ist ja schon mal ein echtes Thema. Der Casus Knactus, obwohl viele sagen, ja, aber der Strom macht die nur für diese viel Prozent aus, aber Fakt ist eins, Strom ist eben nicht mehr Commodity. Strom war bis zum Ukraine-Krieg oder kurz vorher Commodity. Das heißt, die Produktion von Grunderzeugnissen wie Stahl oder Chemie oder anderes Zeug, selbst in den Ländern, die billig Strom produzieren könnten, das war für die kein Vorteil. Das hat sich aber jetzt radikal verändert. Die langfristig hohen Industriestromkosten in Deutschland im Vergleich zum Beispiel zu anderen EU-Ländern wie Spanien oder wie den USA führen dazu, dass die Produktion von Grundstoffen oder energieintensiven Produktion zunehmend ins Ausland verlagert wird. Es gibt auch einen tollen Bericht vom Potsdam Klimainstitut, und dann von so einem NGO aus Berlin, da komme ich jetzt nicht auf den Namen, ärgerlich, egal, ich schreibe es nachher, da kann ich Quatsch. Zu diesem Thema Industriestrompreis, zu Spanien zum Beispiel 30%, aber zu den USA, ey Junge, mehr als es, doch, also das ist mehr als die Hälfte günstiger. Und jetzt kommt natürlich der Mittlere Osten, wirbt ja damit, dass er 5 Cent die Kilowattstunde anbieten wird oder anbietet. Es gibt sogar, man vermutet sogar, dass dort Länder mal werben werden mit unter 5 Cent die Kilowattstunde. Da wirst du natürlich nervös als produzierendes Unternehmen. Und das wird für uns ein echtes Thema sein. Das heißt, dieser Industriesektor, der wird erheblich schrumpfen und wird eine Neuausrichtung möglich machen. Und das sagt aber nicht nur der Rafa, der hat das hier nur gehört von einem Michael Hüter oder von anderen Ökonomen, ist egal, wo du die Podcasts hörst, liest oder Behind the Obvious, überall ist die gleiche Geschichte. Und ehrlich machen wir uns hier zu wenig ehrlich. Auch die Politik thematisiert das Thema zu wenig. Und das muss auf die Tapete kommen. Denn wir haben jetzt noch Zeit, uns vorzubereiten, wenn dem denn so ist. Wie befähigen wir dann Menschen in andere Aufgabenbereiche oder wie verändern wir Unternehmen? Ja. Ansonsten bist du Zuschauer.
Wir hatten im letzten Jahr den Zukunftsplan, den das Handelsblatt vorgelegt hat. Ja. Da hat 24. man unter anderem mit McKinsey gearbeitet, genau, in 24. Und da war davon zu lesen, dass wir uns entbürokratisieren müssen. Also wir haben das ja wissentlich und willentlich aufgebaut, diese Bürokratie, um alles durchzuregeln und zu organisieren. Und jetzt merken wir langsam, dass dieses Gerüst uns auch behindert. Und der Bill Anderson, der CEO von Bayer, der dann ja auch gerne mal mit dem Skateboard in die Firma kommt, der sagt ja auch, das ist eine der größten Aufgaben, zu entbürokratisieren. Glaubst du, dass wir da 25 einen Schritt vorwärts kommen?
Nee. Ey, unter uns? Nein, natürlich nicht. Natürlich, also jüngst stand ein Artikel im Bloomberg, Korea, also Südkorea ist jetzt super high advanced, die Smart City mit alle Behördengänge, weiß der Teufel was. Und wenn du das gelesen hast, dann hast du gedacht, oh Junge, die leben ja auf einem ganz anderen Planeten. Also, ich will es mal anders sagen. Die Digitalisierung oder andersrum. Das Landratsamt in Regensburg hat, glaube ich, mittlerweile 200 Transaktionen oder 200 Landratsabzukunde-Beziehungen digitalisiert in was weiß ich wie viele Sprachen. Die haben einen eigenen Chatbot, da kannst du anschreiben in was für viele, viele Sprachen. Ein Freund von mir, der Markus Becker, der arbeitet da, wo ich sage, ey, wow. Ja? Wo ich sage, wow. Das ist natürlich erst der Anfang. Weil du musst natürlich durch die Bank weg. Aber ich erzähle dir nichts Neues. Also, wisst ihr, das ist ja jetzt die alte Geschichte. Jetzt, aber auf die Frage, warum sagt der Rafa so schnell nee? Weil die, die das entscheiden, ich glaube, was dort fehlt, ist, den Kontext zu verstehen. Also was machen wir? Sehr wahrscheinlich, ohne da einem zu nahe zu treten, sitzt da einer, sagt, ja, das können wir machen, aber das entscheide ich nicht mehr. Das entscheidet ein anderes Resort. Und dann hören wir das Denken auf. Und so geht's natürlich nicht. Ich glaube, in Österreich zum Beispiel sind alle Daten der Österreicher in einem Ministerium. Frag mich nicht, welches es ist. Vielleicht ist Finanzministerium. Ja, so. Aber alle Daten zu dir, also Raffi, meine Versicherungskarte, meine Steuer, mein Gedies, Gedöns, alle, von allen Österreichern, ist nur in einem Ministerium. Mein Kollege zuckt sein Handy raus und kann mir alles sagen. Und da rede ich dann immer von Singapur, ja. Aber es gibt ja auch die Geschichte von Dänemark. Ich weiß nicht, wer die erzählt hat, dass so etwa die Software. Ja, lass uns über was anderes reden.
Naja, wir wollen alles regeln und so sehen wir es ja auch bei dem EU-AI-Act, der sich ja jetzt erst noch entfalten wird. Wir wollen das irgendwie regeln und dann ist aber auch dieser Schutzzaun, den wir uns da irgendwie bauen wollen, gleichzeitig eine Begrenzung, habe ich so oft den Eindruck. Ich finde es schon gut, dass man das in irgendeiner Form versucht zu kategorisieren und sich die Risiken anzuschauen. Das auf jeden Fall. Aber man darf sich wahrscheinlich auch nicht der Illusion hingeben, dass man es überhaupt regeln kann, so schnell, wie sich das Thema entwickelt.
Und du hast und wir haben noch eins. Wir haben ja ein Thema. Überleg mal, wie die Verrentung ist in den deutschen Rathäusern und in den Landkreisen und Landratsämtern. Ich meine, die haben ja ein echtes Thema. Uns werden irgendwann die Leute fehlen, die die Arbeit dort heute machen. Umso wichtiger ist es, sich der gesamten digitalen Möglichkeiten zu bedienen, die es heute gibt.
Und das führt uns zur 6. Raffa-Annahme. Da geht es nochmal um das ganze Thema New Work.
Ja.
Genau, du sagst nämlich, die New Work-Debatte in Deutschland hat zu einer ich-zentrierten Kultur geführt, die den wirtschaftlichen Realitäten gar nicht gerecht wird. Das ist ja fast erstmal ein Blick zurück. Aber was bedeutet das dann auch für die Zukunft?
Also ich hatte irgendwann mal in diesem Jahr einen Post geschrieben, wo ich drin stand, es kein Land mehr Employer Branding Veranstaltungen hat, kein Land hat mehr Change und irgendwie kommen wir nicht aus dem Quark, ja, so. Und wie kann, also bei allem Respekt, wie kann das sein? Und hier ist so, während Deutschland wirtschaftlich am Abgrund steht und im europäischen Vergleich beim BIP, wir sind echtes Schlusslicht im BIP-Wachstum, konzentriert sich nach wie vor die Arbeitswelt auf Work-Life-Balance, Employer Blending, 4-Tage-Woche.
Employer Blending ist auch gut.
Ja, genau. Und. So, jetzt passiert eins. Das heißt, wir haben eine totale ich-zentrierte Perspektive eingenommen und wir ignorieren vollkommen die erforderliche kollektive Anstrengung der Gemeinschaft, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes wiederherzustellen. Und bei allem Respekt, ich gehöre jetzt nicht zu den Superreichen und übrigens denen ist es ja wahrscheinlich auch nicht egal, wo sie sagen können, ist mir noch, betrifft mich nicht. Mir ist es nicht egal, was mit mir in Bayern passiert oder wie, in welcher Welt die Kinder von meinen Brüdern aufwachsen. Das ist mir beileibe nicht egal.
Allein für die wäre es ja wichtig, ja, reinzuhauen.
Genau, und es gilt jetzt, verdammt nochmal, alle Mann an Deck. Denn wir haben mit den niedrigsten Arbeitsstunden in Europa, ja, mit den niedrigsten, wir haben ein echtes Produktivitätsthema, ja, wir haben ein massives BIP-Thema und das bedeutet, dass Produktivität und BIP und Arbeitsstunden woanders stattfinden. Dieses Geld ist nicht in unserem Land. Und das Geld, was nicht in unserem Land ist, repariert keine Brücke, erneuert keine Schule, finanziert nicht das Krankenhaus vor meiner Haustüre. Und was weiß ich noch. Und was das jetzt heißt, ich glaube, wir müssten weg von diesen individuellen Anreizen zur Selbstverwirklichung. Und jetzt vielleicht sagen alle, ey, sag mal, hat der Gilgensen noch alle? Ist er vielleicht irgendwie in ein Geschichtsbuch reingefallen? Ich glaube, man kann sich sehr gut selbst verwirklichen und trotzdem in selbstständige Arbeit oder nicht selbstständige Arbeit reinhauen.
Finde ich auch übrigens, wenn ich da mal einhaken darf, weil wir sehen immer mehr, dass Unternehmen genau damit versuchen zu konkurrieren, dass sie Anreize schaffen, die nichts mit Arbeit zu tun haben. Ja. Also bei uns kannst du weniger arbeiten, kannst du mehr, keine Ahnung, ins Fitnessstudio gehen. Alles schön und gut. Aber dann sehe ich auch wieder Beispiele wie LinkedIn. Da steht nämlich auf der Karriereseite, do the best work of your career. Also komm zu uns und hier kannst du was rocken, hier kannst du was bewegen. Und ich finde auch, dass diese Richtung am Ende den Unternehmen auch mehr nützt.
Ich will nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Wirtschaft ist kein Selbstläufer. Und Unternehmen, Arbeitnehmer sowie Politik müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen, um diese Krise zu bewältigen. Ich kann das nicht einfach abadressieren, ja, und kann sagen, das macht jetzt ein anderer. Also die Situation, in der wir gerade sind, die betrifft uns alle. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. Also ich habe dir auf LinkedIn dieses Videosequenz aus dem Film Le Mans 66 gepostet. Spreche es aus. Lass mich raten. Sind wir am Arsch? Und er sagt dann, ja. So. Also diese Debatte, also die Debatte war ja mal weit weg. Vor 18 Monaten haben wir darüber geredet. Die Debatte um die wirtschaftliche Situation unseres Landes, egal in welcher Region in Deutschland, ist an den Familientisch rangekommen, ist in den Vereinen, ist in den Firmen angekommen. Und die Menschen haben Angst und Sorge, zu Recht. Das heißt jetzt, eigentlich wissen wir alle Bescheid. Und ja, es gibt natürlich, und du liest ja jeden Tag, dass irgendwo ein altes Unternehmen, ein mittelaltes Unternehmen seine Türen schließen muss. Oder dass einer das entschieden hat. Und ich verstehe die Leute natürlich, die dann irgendwo in einer Region wohnen und sagen, was mache ich denn jetzt? Aber wir alle anderen, wir haben die Möglichkeit, jetzt daran zu arbeiten. Und Also wieso führen wir nicht die Debatte und sagen, ey, dieses 2025 arbeite ich 5 Stunden jede Woche extra und will dafür keinen Cent. Jetzt würde ich sagen, ja, Raffa ist ja schwarz-weiß. Aber drehen wir den Spieß um. Welchen Beitrag könnte jeder von uns machen, jeder, der in der Company ist, zu sagen, ey, liebe Firma, das ist mein Beitrag, liebe Firma, was ist dein Beitrag? Wir legen zusammen und jetzt ziehen wir den Karren aus dem Mist. Ansonsten schieben wir den schwarzen Peter hin und her. Und da kannst du ein Ei drüber schlagen, das wird nicht funktionieren.
Wobei ich gar nicht glaube, dass Menschen generell weniger arbeiten wollen. Sie wollen vielleicht weniger der alten Art der Arbeit, in der ihnen gesagt wird, was sie tun wollen. Ich glaube, wir müssen mehr Spielfelder schaffen, damit sie mit ihren Stärken, darüber haben wir heute auch gesprochen, skill-based, wirksam werden können. Denn im Grunde genommen, glaube ich, sind Menschen doch motiviert, auch etwas zu schaffen. Das ist doch, was uns auch antreibt, oder? Nur wir sind genervt davon, dass wir in schwierigen Verhältnissen, in alten Hierarchien Dinge tun müssen, von denen wir selber nicht überzeugt sind.
Ja, okay, aber das löst sich ja jetzt nicht über Nacht auf. Das heißt, wir werden noch in einem absehbaren Zeitraum Arbeit haben, die keinen Spaß macht. Wir werden noch in einem absehbaren Zeitraum Hierarchien haben, die wir vielleicht so nicht mögen. Wir werden noch in einem absehbaren Zeitraum wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Weißt du, was ich sagen ist, das löst sich ja nicht über Nacht. Und es bedarf einfach dann, diese Kreide zu fressen. Und die Kreide frisst ja dann, oder das Gras fressen, wenn du Licht am Tunnel siehst. Also natürlich würde ich das auch nur machen, wenn ich dieses Commitment nur machen, wenn ich Licht am Tunnel sehe. Komm, dafür stehe ich jetzt ein.
Genau, und das brauchen wir wiederum, dieses Licht. Wir müssen uns mehr auch, und da sind wir bei Vorstellungskraft, das ist ja auch so ein Thema, das du immer wieder auf den Tisch ziehst. Also wir müssen mehr darüber reden, wo wir eigentlich hinwollen, worauf wir uns vielleicht auch freuen. Da können wir immer wieder an den Sport denken. Wir hatten ja 24 auch Fußball-Europameisterschaft etc. Jetzt denken wir schon an die WM. Und die WM als Ziel mobilisiert das Fußballteam in dem Fall, was zu rocken, extra Trainingseinheiten zu machen. Ne? Ich gucke für NBA-Basketball, da gibt's dann Kobe Bryant und die Leute, die dann immer noch mal trainieren gehen, weil sie dieses Ziel haben. Sie wollen diese Meisterschaft gewinnen. Und ich glaube, das ist uns auch so ein bisschen abhanden gekommen. Wir gehen halt zur Arbeit und dann gehen wir wieder nach Hause und freuen uns, dass wir nicht mehr arbeiten müssen. Aber wenn wir uns mehr vor Augen halten, wo wir hinwollen gemeinsam als Company, vielleicht auch als deutsche Wirtschaft mit positiven Narrativen, ich glaube, dass wir dann auch alle neue Energien mobilisieren können. Und ich hoffe, dass uns das 25 auch noch mehr gelingt, aus diesem Meckern rauszukommen, was mich ja in Deutschland so unfassbar immer wieder nervt, hinzukommen zu Dingen, die wir ausprobieren, die wir machen, von denen wir lernen.
Es ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich alles dazu gesagt, ja. Und wir vor einem Jahr waren wir nicht in dieser Situation. Es war vielleicht bedingt vorhersehbar, aber wir sind jetzt wirklich in einer vollkommen anderen Situation, wo sich viele Unternehmen, Akteure und Branchen neu erfinden müssen. Und dieses neu erfinden müssen, das ist immer dieser Prozess der Häutung, das erfordert nochmal ein anderes Engagement, einen anderen Einsatz, einen anderen Willen, das zu tun, eine andere Ausdauer und auch dann mal, dass du weißt, okay, dann wirst du mal falsch liegen, und aber ohne das werden wir da nicht rauskommen.
Letzte Frage, Rafa, für heute. 2025, wir sind jetzt ganz am Anfang. Was willst du dieses Jahr sehen? Wen willst du treffen? Worauf freust du dich?
Okay. Es gibt ja Sachen, die ich sehen will, die kann ich ja beeinflussen. Da fahre ich einfach hin und die schaue ich mir an. Also das Erste, was ich mir jetzt wünschen würde, ist, dass nach der Bundestagswahl ein Ruck durch die geht, die Verantwortung übernehmen und die dann nicht aus einer Perspektive eines Parteibuchs denken oder eines ideologischen Mittels einer Partei, sondern die diese Herkulesaufgabe Deutschland in einem Commitment gemeinschaftlich angehen und schaffen, das auch, also von uns anzufordern, das genauso zu tun. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Ja, das ist eine. Und auf diese Frage, was würdest du dir gerne anschauen? Es gibt ein Highlight, das ist Osaka, die Weltausstellung. Da bin ich eine ganze Woche, da habe ich auch Beiträge zusammen mit Swissnex und mit der Schweizer Botschaft. Also da freue ich mich sehr drauf. Ja, und dann habe ich so einen Wunsch, dass ich mehr und mehr in Deutschland diese guten Stories sehe, wie jetzt vorhin berichtet, die Arbeiterwohlfahrt in Mönchengladbach mit den Erlebnissen oder die Erlebnisse im Kontext der Max-Streicher-Gruppe in Deggendorf, was ich vorhin erwähnt habe, Ravensburger Spiele, dass ich viele gute Beispiele bei uns sehe, die Blaupausen sind für andere Unternehmen, dass wir wieder voneinander lernen und das Unternehmen quasi zentral an ihrer Erneuerung arbeiten, und das tut uns allen gut. Ja, und da freue ich mich drauf, davon hoffe ich ziemlich viel zu sehen.
Da freuen wir uns alle drauf. Dir weiterhin viel Gesundheit erstmal, dass du jetzt erstmal wieder fit wirst, dass du wieder mobiler sein kannst und die Welt für uns bereist. Und danke, dass du uns heute deine Prognosen und deine Einschätzungen mit uns geteilt hast. Wir sind gespannt, was sich entwickeln wird. Wir freuen uns drauf, dass wir uns auch überraschen lassen können von Dingen, die wir gar nicht gesehen haben, und werden spätestens in einem Jahr wieder drüber reden, oder?
Ja, so machen wir es. Bleibt gesund, Neugierde, und wie würde jetzt Wolf Lotter sagen, reißt euch zusammen, alle Mann an Deck.
In diesem Sinne, ein schönes 2025 für dich, ein erfolgreiches. Wir hören uns. Bis bald.
Mach's gut. Ciao.
Ciao. Und damit sind wir am Ende der ersten Episode des Jahres 2025. Alle Links in den Shownotes für die, die neu dabei sind hier im Podcast. Das sind also die Podcast-Notizen, die ihr in eurer App findet. Und dort gibt es dann also nochmal ein paar Links, sowohl zu Raphael und seinem LinkedIn und seinem Flipboard, wo er alle Artikel, die er liest, ablegt und mit euch teilt. Aber ihr findet außerdem mein LinkedIn-Profil, vernetzt euch gern mit mir, und ihr findet meine Webseite gabrielrath.com. Dort gibt es auch nochmal die Möglichkeit zu schauen, wo ich so unterwegs bin. Ich hoffe, in 2025 wieder auf der einen oder anderen Bühne stehen zu können. Ich bin ja auch als Keynote-Speaker unterwegs zum Thema Future of Work. Habe auch eine neue Keynote vorbereitet, die also die Essenzen aus 6 Jahren New Work Chat Podcast in einem Vortrag, sehr unterhaltsam im Übrigen, auf die Bühne bringt. Also kommt da gerne auf mich zu und fragt mich an und bucht mich. Ansonsten bin ich auch als Moderator unterwegs. Freue mich, von euch zu hören. Lasst uns gerne zusammenarbeiten. Ihr könnt auch als Podcast-Werbepartner hier an Bord kommen und mich unterstützen, und im Gegenzug erzähle ich der Welt von euch. Wenn euch auch eine menschenfreundlichere Arbeitswelt wichtig ist, dann ja, kommt auf mich zu und lasst uns 2025 zu einem unfassbar guten Jahr machen. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch viele spannende Podcasts auf die Beine stellen können. Empfehlt gerne Leute, von denen ihr sagt, die müssen hier mal stattfinden, mit denen sollte ich mal sprechen. Und wenn ihr mögt, können wir auch mal einen Live-Podcast realisieren, auf eurer Veranstaltung vielleicht oder auch bei mir zu Hause. Da sind ja auch im letzten Jahr schon 3 Podcasts aufgenommen worden. Alles ist möglich. Ich freue mich auf das, was kommt. Freue mich, mich überraschen zu lassen, und bin gespannt, was von den Dingen, die Rafa auch vorher gesehen hat, eintreten wird. Spätestens in einem Jahr sprechen wir wieder drüber. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City. Bleibt gesund und bleibt connected.